So, ja, dann sage ich mal herzlich willkommen in der Abteilung Basketball und schöne Grüße mal zuallererst nach Eugene, Oregon. Ist das korrekt?
Ja, da bin ich gerade.
Okay, und natürlich auch herzlichen Glückwunsch. Der WNBA Draft fand neulich statt. Du bist an zweiter Stelle gezogen worden.
Also danke.
Kann man nur beglückwünschen. Es passiert sehr viel bei dir gerade. Ich habe es vorher schon im Vorgespräch ein bisschen erwähnt. Als ich gestern mal so durch mein Insta gescrollt habe, wo ja sehr viele Leute gerade live gehen. Und dann ist das SportsCenter, die glaube ich 16 Millionen Follower haben oder so. Und wen sehe ich? Da bist du mit Richard Jefferson. Das ist jetzt schon so eine gewisse neue Realität für dich gerade, oder? Dass du ja da auf so einem Level jetzt kommunizierst.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die ganzen Kontakte, die gerade kommen und die ich gerade erstelle, sind echt unglaublich. Ich meine, ich habe wirklich gerade Gespräche mit Curry und LeBron. Also es ist einfach, es ist echt krass. Ich weiß nicht, es ist so krass, wer alle sich für mich freut und mir irgendwie so Glückwünsche schreibt. Ja, kann man alles irgendwie noch nicht ganz glauben.
Ja, als Basketballfan ist es in der Tat einfach auch cool zu sehen, weil ich nach dem Draft, natürlich folge ich auch at King James auf Insta, wenn wir mal bei dem Thema bleiben und dann seinen Stories gratuliert er euch, der Sabrina ja genauso. Und schon flashig, also selbst mich flasht das, ja. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das dann für dich so hoch.
ja, auf jeden Fall. Also wir sind auch die erste Nachricht, die ich von ihm bekommen habe, da sind wir halt auch alle völlig ausgerastet. Ja. Ich hab die ewig lange nicht geöffnet, weil ich einfach zu aufgeregt war. Aber ich hab ihm dann auch gesagt, so, ja, tune in beim Draft so morgen. Und dann meinte er so, ja klar, wie viel Uhr? Und dann hat er es wirklich angeguckt und es war voll, also es war schon heftig.
Er hat den Screen abfotografiert bei deinem Pick auch und dann war das, also er hat sich vorher schon gemeldet bei dir. Na ja, klar, ihr wart ja. Okay, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, wie der Connect dann zustande kam. Weil es ja schon, es gab jetzt sehr viel zu lesen zu dir, zu deiner Vita, zu deinem Leben. Das ist alles super aufregend. Ich habe mir eine Art Satu Sabali Cheat Sheet, habe ich es eigentlich richtig ausgesprochen? Ja, schon, gell? Ich habe die, ich mache es.
Ja, Sabali.
Sabali, wie die Kommentatoren bei den College Games habe ich es versucht.
Ja, das ist immer alles. Amerikanischer Akzent, deutscher Akzent, das ist immer alles verschieden.
Aber bevor ich es vergesse, mit Steph bist du auch in Kontakt, oder wie?
Ja.
Also Steph Curry, muss man sagen.
Da geht es dann auch einfach so um Glückwünsche und der hat unsere Spiele ja auch schon vorher angesehen durch die Swap.
Ja, sau cool einfach. Okay. Du hast bald Geburtstag, ja? Also man soll nicht vorab gratulieren, du wirst 22 am 25. April. Und bist in New York City geboren, Tochter eines gambischen Vaters, einer deutschen Mutter. Ich hau jetzt einfach ein paar Facts raus für die Hörer, die dich vielleicht nicht so gut kennen. Du unterbrichst mich, sollte Quatsch dabei sein.
Alles klar.
Okay, du bist in New York City geboren, dann seid ihr nach Gambia gezogen, bis zu deiner Einschulung und dann nach Berlin gezogen.
Ja.
Dort wurdest du auf dem Spielplatz recruited mit deiner Schwester Niara.
Ja.
Das unter anderem in einem sehr guten Tagesspiegel-Interview übrigens zu lesen und auch bei The Undefeated von Mark J. Spears, ein Autor, der auch legendär ist, muss man sagen, hat ein sehr schönes Porträt geschrieben über dich.
Schön.
Ja, das.
Ja, konnte ich noch gar nicht lesen. Ich kann mir alles durchlesen, das mache ich aber auf jeden Fall noch.
Ja, kann ich sehr empfehlen. Also ich las ihn immer sehr gern, weil dann kannte man ja auch, ESPN ist ja auch lange Jahre gewesen. Und ja, dann, was ich sehr cool finde im Tagesspiegel-Interview, anfangs sagtest du, als du dann so langsam begonnen hast mit Basketball, dass dein Team Defense heißt?
Ja, das war bei mir immer, ich kam halt wirklich nicht von der Basketballfamilie und das war mein allererstes Spiel.
Ja.
Und dann, mir war nicht so ganz klar, dass mein Team DBC Berlin heißt, sondern Defense, weil wir immer Defense gerufen haben. Ja, das zeigt von meiner Verpeiltheit schon als kleines Kind.
Ich hoffe, du behältst ja noch ein bisschen was davon, weil so ein bisschen Verpeiltheit tut uns allen gut, glaube ich. Man darf nicht immer alles ganz ernst nehmen. Dann hast du mit den Jungs beim DBC Berlin gespielt und dann zu TuS Lichterfelde in die zweite Bundesliga. Okay. Und was ich dann auch spannend finde, weil das liest man immer nur so ein bisschen, da bist du nach Freiburg gegangen, also noch eine Stadt. Ja. Und eine ganz andere Stadt als jetzt Berlin.
Ja.
Und hast da kein Gehalt bekommen, um dir die mögliche College-Option offen zu halten?
Genau, ja.
Genau, also für den Hintergrund, wenn man Profi war zu irgendeinem Zeitpunkt, ist man nicht mehr eligible fürs College in den USA. Und da hast du ja schon relativ schnell auch den Fokus hin, dann glaube ich, gelegt. Einfach als du gehört hast auch, dass es eben diese Option WNBA und so weiter, also als Fernziel, sowas war es auch zu lesen. Und hast, das ist auch noch ein Mega-Fact. Es gibt ja auch die NBBL kennen wir. Es gibt aber natürlich auch die WNBL. Und da hast du 34,5 Punkte pro Spiel gemacht.
Ja, weiß ich gar nicht,
Ja.
aber also es waren, ne, das ist vielleicht ein bisschen viel. Das war, ja, das pro Spiel hört sich schon ein bisschen sehr, sehr hoch an, aber also über 20 auf jeden Fall
Ja.
immer, ja.
Was war denn dein Career High? Fragen wir mal so. Weißt du es noch?
Puh.
Oder
In
bist du
der WNBL?
kein Stat-Guy?
Das kommt da schon ganz schön nah ran an die 34. Also vielleicht war das auch mein Career High,
Ja,
ja.
okay.
Ja.
Siehst du deswegen immer Check, Double Check, Recheck, wenn ich dich da,
Ja.
dann können wir das gleich mal streichen. Sehr spannend finde ich auch, als du dann als es darum ging, ob es eben Richtung College ging. Das hast du, glaube ich, im Tagesspiegel-Interview gesagt. Das war schon flashig dann. Es ging ja auch um ein Scholarship und du wurdest da ganz schön umworben, also bei deinem Besuch. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also durch die Nachwuchsnationalmannschaft wurde man da aufmerksam auf dich. Wie
Ja.
kam es dann zu dem Besuch dann nach Oregon?
Ja, also ich habe ja in der U16, ich habe schon in der U15 angefangen zu spielen mit den Älteren, als ich 14 war, beim Nordsee Cup war das, glaube ich. Und dann, als ich ungefähr 15 war, aber bei der U16 mitgespielt habe, kamen dann schon die ersten Nachrichten, ob ich nicht interessiert wäre an Amerika, aber da war ich noch viel zu jung und da habe ich noch nicht wirklich darüber nachgedacht. Aber ein Jahr später war es dann schon so, dass deutsche Sportlerinnen wie Emma Stach nach Amerika gegangen sind. Und da war das, oh, Emma Stach geht nach Gonzaga, das ist ultra krass, die haben einen Privatflieger. Das ist in meinem Kopf geblieben. Und da wollte ich dann auch sein, weil ich wollte einfach in einem Land spielen, wo Basketball eine Priorität ist. Und dann habe ich ein bisschen mehr mit den Coaches gesprochen, die mir geschrieben haben. Habe auch viele Coaches stehen gelassen, weil ich nicht wirklich wusste, welche Teams gut sind. Also mitunter auch UCLA und Stanford. Ich wusste das einfach nicht. Aber ich glaube, am Ende hat das alles einen größeren Plan und eine größere Absicht. Und dann sind halt Oregon übrig geblieben. Oregon, Oregon State, Kentucky und Syracuse waren dann
Alles
die
gute Programme
Unis.
eigentlich, ja.
Die sind auch
Legendäre
super.
Programme,
Ja,
ja.
die ich dann eher angucken wollte, weil Schulen zum Beispiel wie Arizona State haben mir nicht so gefallen, weil, also wenn man umworben wird, ist auch viel Fake und Fake-Rede dabei. Die reden von dir, als wärst du schon der König auf Erden und versprechen dir alles. Und das mochte ich immer nie. Also ich bin immer eine ehrliche Person. Ich möchte, dass an mir gearbeitet wird und nicht, dass mir schon versprochen wird, dass ich die Beste auf der Welt bin. Weil das bin ich einfach nicht. Und dann habe ich die Will-Sitz gemacht. Dann konnte ich nur durch meinen Verein in Deutschland, in Freiburg, durfte ich nur zwei Visits machen, weil ich nicht genug Zeit hatte. Und dann habe ich mich auf Oregon und Oregon State beschlossen, weil ich die Coaches da dort am meisten mochte. Und mehr die Assistant Coaches. Man redet eigentlich kaum mit den Coaches in Amerika. Ich habe mit Kelly zum ersten Mal also geredet, als ich eigentlich auf meinem Visit war. Und weil
Krass.
ich, ja, und dann auch in der College-Zeit, man hat einfach mehr mit den Assistant Coaches zu tun. Ja, und dann guckt man sich da alles an, es sieht alles krass aus, weil das ist man aus
Der
Deutschland nicht gewöhnt.
Campus ist ja wahnsinnig. Ich habe vorhin ein bisschen die
Unglaublich.
Bilder gesehen, ja. Und die Halle auch, die Halle natürlich ist ja auch
Ja.
bekannt.
Ja.
Auch nicht schlecht.
Ja, also die sieht wirklich aus wie die Mercedes-Benz Arena.
Ja.
Ist echt ganz schön krass.
Ja, dann hast du dich für Oregon entschieden, auch eine schöne Gegend. Ja, ich meine, Eugene, hast du auch zu Richard Jefferson gestern gesagt, man kann jetzt nicht so viel machen, wenn jetzt ist ja alles zu. Also da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was vielleicht auch ganz gut ist, weil man muss nicht immer über, ja, betrifft uns alle, wir wissen alle, man kann gerade nicht
Ja.
so viel machen. Aber Oregon selbst gilt ja auch als sehr liberaler Staat. Man hört
Ja.
immer gute Sachen über Portland auch. Nike wurde gegründet in Eugene. Lernte ich. Ja, also auch natürlich sehr bekannt dadurch. Wie ist es denn? Also wie war denn dein Eindruck dann? Ich meine, du hast dann schon sehr viel gesehen. Ist es trotzdem noch ein Kulturschock oder war es dann so, wie du erwartet hast?
Es war schon ein Kulturschock, also nicht so, wie ich erwartet habe. Es war alles größer, als man irgendwie denkt. Die Trainingsfacilities sind halt wirklich unglaublich. Also du hast alles von Normatec zu Hot Tubs, Kältebecken, ist alles da und du hast halt immer, du hast immer einen Zugang zu der Halle. Also bis 11 Uhr abends hatten wir nur einen Zugang, aber auf anderen Unis hat man 24 Stunden Access. Und dann, ich weiß nicht, also wir haben Training Table, wir haben einen eigenen Chef gehabt, wir sind zu jedem Spiel geflogen. Also es sind so kleine Sachen, die ich jetzt als normal empfinde, aber was halt wirklich einfach nicht normal ist für Europäer. Ich meine, es ist echt richtig cool. Frühstück haben wir immer bekommen. Also wir wurden gefüttert, Krafttraining dreimal die Woche, da wird man halt auch baff. Mein erstes Jahr, das war ein Schock für mich, wie viel Gewicht ich zugenommen habe. Aber es war gutes Gewicht, also ja, es war
Muscle Gain.
Ja, Massephase.
Nein, Muscle meine ich im Sinne von Muskel.
Ja.
Und es gab ja schon, Sabrina Ionescu war ja schon da, also ja, mit die beste College-Spielerin, glaube ich, die es je gab.
Ja.
Und an ihrer Seite zu spielen oder wahrscheinlich auch Teil der Entscheidung dann, weil mit so einer Spielerin im Team zu sein, dann ist ja auch jetzt, also muss dir liegen, sage ich mal so. Also muss dir auch liegen, wenn du jetzt sagst, okay, irgendwann will ich das Team übernehmen. Wenn wir eben Jordan gesehen haben beispielsweise jetzt in den ersten zwei Teilen, da wollte halt immer sein Team haben beispielsweise, aber jeder ist, inwiefern hat das deine Entscheidung beeinflusst?
Ich kann sie gar nicht. Ich wusste nicht, dass sie so krass ist. Also in meiner Entscheidung hat das nicht wirklich viel bewirkt, weil ich dachte halt, sie ist eine ganz normale Spielerin. Also ich wusste schon, dass sie gut ist und ich wusste auch, dass der also sie und Ruthie sehr gut sein werden. Aber ja, mir war jetzt nicht bewusst, dass sie wirklich so eine Spielerin ist. Aber es war richtig cool, mit ihr zusammen zu spielen. Ich meine, sie ist lustig, sie ist ein guter Teammate. Aber sie hat halt, na klar, sie hat halt auch diese Charakterzüge von einem, in Anführungsstrichen, gemeinen Leader. Weil, klar, also sie beschwert sich dann auch, so sie beschimpft auch Leute im Training, aber also ich mache halt auch das Gleiche. Und wenn man muss halt damit klarkommen. Ich meine, man kommt auch wirklich nicht weit, wenn man dann sich die ganze Zeit nur beschwert. Aber für mich war es so, ich habe einfach klar gemacht, dass sie nicht so mit mir reden kann. Also wir hatten da ganz am Anfang, klar, das sind einfach zwei Lieder, die aufeinander crashen, hatten wir eine Unterhaltung und dann war es auch gut. Ich meine, wenn sie einen respektiert, dann ist alles super, aber man muss auf jeden Fall tough sein hier in Amerika und wenn man es nicht ist, dann wird man es auch nicht schaffen, aber dann schafft man es auch nicht in den professionellen Bereich. Man muss tough sein, man muss tough im Training sein, man darf sich nicht unterkriegen lassen, auch als Rookie. Das fand ich zum Beispiel in der Documentary richtig komisch, weil der Pöbel, als er dann so gehauen wurde.
Ja, ja, als Charles Oakley. Ja,
am
ja.
Anfang.
Ja.
Aber, ja, also da würde ich auf jeden Fall kämpfen, aber ist halt einfach so. Man, als Rookie wird man ein bisschen runtergemacht und man muss einfach eine harte Schale bilden, aber ja, man muss halt auch das Positive sehen, ne? Also man lernt halt auch super viel und es macht halt auch Spaß.
Ja, ja, ich glaube, die NBA-Rookies machen da noch was ganz anderes mit. Also das ist schon, diese Rookie-Kultur ist schon heftig. Machen wir beim,
heftig, ja, auf jeden Fall.
Aber so mit physischer Gewalt on tape, das war auch für mich neu so. Okay, pinker Rucksack rumtragen ganzes Jahr, Donuts holen 4 Uhr nachts und so. Okay, das hat man alles schon gehört, aber dass er während eines Interviews eben eine gibt, Michael Jordan, schon, naja.
Ja.
Zurück zum Sportlichen. Ihr wart ja auch super erfolgreich. Jetzt gab es dieses Jahr leider kein Tournament. Ihr wart zweimal Elite 8, einmal Final Four, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt gab es dieses verdammte Tournament nicht. Es gab so vieles nicht. Auch das wollen wir jetzt nicht zu breit austreten. Es gab aber noch ein Highlight. Im November war es, glaube ich, gegen die Nationalmannschaft, gegen die amerikanische Nationalmannschaft. Da habt ihr gewonnen. Du hast 25 Punkte gescored. Du hast Clutch performt, muss man auch sagen. Also wirklich Back-to-Back-Dreier, alles dabei. Über dein Spiel sprechen wir gerne auch gleich. Aber ich meine, US Women's National Basketball Team, das ist ja einfach ein Brand auch. Und die waren da auf ihrer College-Tour. Und klar, die haben viele Spiele gemacht und alles, aber trotzdem, erzähl mal, also das als Sportlerin, das muss ja unfassbar sein.
Ja, das war auch unfassbar. Für mich war das echt krass, weil, also wir haben halt am Morgen noch trainiert
Ach,
und
heftig,
wir
okay.
durften mit denen reden ein bisschen und dann war es halt schon richtig krass, weil da war halt so, ja, wollt ihr denen eine Frage stellen? Und jeder von uns war halt leise, so, wir waren alle voll aufgeregt, die kennenzulernen. Dann hat das Spiel begonnen und wir sind wirklich ins Spiel reingegangen. Wir wollen nicht mit mehr als 10 Punkten verlieren. Das war unser Ziel, das haben wir uns gesetzt. Und dann im Laufe des Spiels, im dritten Viertel war das irgendwann, weil in der Halbzeit haben wir noch davon geredet, ey Leute, so keep up, weil die werden auf jeden Fall kommen und stärker sein. Und dann im dritten Viertel kamen wir mal zusammen und waren so, ey Guys, we can win this game. Und dann irgendwie hat es bei uns allen geklickt und wir haben nur noch so eine Winner-Mentality gehabt und nicht mehr verlieren. Ich glaube, am Ende wären wir wirklich sauer geworden. Hätten wir verloren und dann, ja, haben wir das gewonnen. Es war halt echt wie in so einem Tunnel. Ich habe es nie wirklich verarbeitet, weil den Morgen danach, also am Abend waren wir dann halt alle noch raus und so. Und am Morgen danach bin ich ja schon nach Deutschland geflogen zu na meiner Nationalmannschaft. Und deswegen habe ich das Spiel wie nie wirklich verarbeiten können.
Heftig, viele Eindrücke dann. Ja, das ist schon, also ich habe mir die Highlights dann auch nochmal angeschaut. Das geht schon runter wie Öl wahrscheinlich. Wenn man sich, da gibt's ein paar gute Highlights. Dann hast du dich für den Draft entschieden. Also ich sage der Draft, sagt man die Draft? Ich weiß es nie. Wie würdest du sagen?
Der
The
Draft.
Draft. Ja.
Immer neutral mit Englisch.
Ja, genau. Da ist man immer fein raus. Weil es ja auch darum ging, ob du bleibst noch ein Jahr im College oder dich dann entscheidest. Wie kam es dazu schlussendlich?
Also am Anfang von meinem letzten Jahr habe ich mit meinem Assistant Coach gesprochen und er meinte, ja, du wirst 22 in diesem Jahr. Das ist eine Regel in der WNBA, wenn man hier auf dem College spielt, dass man entweder 22 wird in dem Jahr, in dem man gedraftet wird, oder dass man den Weg halt über Europa auch jünger gehen kann. Auf jeden Fall haben wir dann mit Agenten gesprochen. Ich musste mich dann ein bisschen so informieren, was alles passieren wird, was passieren würde, was die Vor- und Nachteile sind. Da habe ich ganz viele Listen geschrieben. Klar, ich wollte mit meiner Schwester noch spielen. Das war auch ein ganz großer Punkt im nächsten Jahr. Aber dann bin ich einfach dazu gekommen, dass das Finanzielle, dass ich einfach in einer sehr guten Position bin als eine weibliche Basketballerin. Ich bin einfach wirklich in einer guten Position finanziell. Dass ich das einfach nicht aufgeben wollen würde für ein Jahr, weil man am College ja auch nicht bezahlt wird. Ich habe meinen Abschluss in diesem Sommer.
In was?
Also habe ich, ja, also in was?
Ja.
Ich glaube, übersetzt sind es so wie Sozialwissenschaften
Social
und
Studies
ein
oder?
Legal Studies Minor. Ja, Social Studies und ein Legal Studies Minor. Also da ist auch ein bisschen Recht noch mit dabei, aber das kann man nicht mit Jura vergleichen.
Okay.
Ja. Genau, also meinen Abschluss habe ich, ich fühle mich ready. Ja, also warum nicht, ist halt die Frage.
Warum nicht, ja? Und dann kam es so.
With the second pick in the 2020 WNBA draft, the Dallas Wings select Satu Sabally from the University of Oregon.
Hört sich gut an.
Ja, da muss ich auch immer noch grinsen.
Kann ich bestätigen, du hast gerade gegrinst. Dallas Wings, gut, Dallas können wir auch gleich nochmal sprechen. Es war ein virtueller Draft, natürlich hat man sich vielleicht auch anders vorgestellt. Trotzdem der Moment selbst, man hat ja dann gesehen, du warst da mit deiner Familie. Wer war das denn alle? Also wen konnte man da sehen in dem Clip?
Also in dem Clip konnte man meinen kleinen Bruder Lamin sehen. Meine Schwester und mein Assistant Coach Mark, der wie Mentor für mich ist. Und am Ende hatte ich auch meine Mitbewohnerin reingeschickt. Aber genau die Leute kann man auf dem Clip sehen.
Ja, sehr cool. Also ihr seid zu siebt, oder? Sieben Geschwister seid ihr?
Ja.
Okay. Und weil du es vorher
Genau.
erwähnt hast, deine Schwester ist auch bei den Oregon Ducks, war jetzt aber 2 Jahre wegen einer Knieverletzung raus. So, ja, okay.
Genau, ja.
Das heißt, ihr konntet nicht zusammenspielen.
Ja. Genau, wir haben uns
Super
echt
bitter.
verpasst, ja.
Ah, okay. So, und jetzt steht sehr, sehr viele an, sehr, sehr viel an nach diesem Draft. Zuallererst, was hast du denn als erstes gedacht, als du gehört hast, Dallas?
Ich meine so, yes.
Ja, cool.
Also, ich war schon vorher mit denen in Gesprächen, weil die unbedingt wollten, dass ich halt mein Namens-Draft-Portal eingebe, weil ich halt mir echt noch nicht sicher war. Und klar habe ich schon gedacht, dass ich nach Dallas komme, aber es war halt wirklich einfach eine Bestätigung und dass man endlich mal atmen kann, dass man sich keine Gedanken um irgendwas machen soll. Klar, ich wäre jetzt nächstes Jahr, ich weiß nicht, ich wollte es einfach hinter mir haben und dann war es endlich so. Als ich meinen Namen gehört habe, war es endlich offiziell und ich konnte einfach mal atmen.
Ja, wow, glaube ich. Also ja, Riesenerleichterung, sieht man ja auch im Clip. Und habt ihr gefeiert danach? Gab es eine kleine Party?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir konnten ja nicht so viele sein, aber ich habe schon 4 Roommates und mein Bruder ist halt dabei. Wir waren dann schon eine kleine Gruppe und das war schon echt cool. Dann sind wir einfach zurück nach Hause gegangen in unser Apartment und haben dann dort eine kleine Feier, eine Corona-Feier gehabt.
Psst, wir sagen es keinem.
Ja. Da darf man ja. Das sind ja alles meine Roommates.
Ah ja, stimmt. Ja, klar. Alles safe. Ja, Dallas, auch das natürlich viel zu lesen in deutschen Medien, die hören Basketball, Dallas, natürlich fällt der Name Dirk, der übrigens auch gratuliert hat auf Twitter, ging relativ fix auch und natürlich Dallas so ein bisschen die europäische Enklave in der NBA, traditionell, historisch immer schon gewesen, jetzt auch mit Luka und Porzingis, das heißt, die Stadt freut sich natürlich auch, also man... Dir ist das wahrscheinlich auch schon passiert. So, man bringt dich mit Dallas in Verbindung, ah ja, Dirk, so. Oder man bringt dich mit Deutschland in Verbindung, ach ja, Dirk, so. Vermutlich geht's so rum, oder?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also jeder redet halt auch direkt, Dallas ist halt, ja, Dirks Stadt. Und das ist halt, ich find's immer voll cool. Also ich habe auch schon ein paar Fragen bekommen, ob mich das nervt, aber das stört mich einfach überhaupt nicht. Und mit so einer Legende verglichen zu werden, ist halt auch super und es zeigt halt auch, dass ich ehrgeizig bin und da auch mit dabei sein möchte. Und das, weißt du, wenn auf der Frauenseite soll es dann einfach so sein, ja, ey, Sato war da. Also ist schon ganz cool.
Absolut, absolut. Wie ordnest du denn das Team von Dallas ein aktuell?
Auf jeden Fall jung, ja. Sind sehr viele Rookies. Und halt zweites Jahr, drittes Jahr. Aber wir haben auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Und der Trainer ist ein super Trainer, der da vor 3 Jahren oder so eine Championship gewonnen hat. Also der ist echt super renommiert und möchte halt ein neues Programm aufbauen. Und da kann man halt einfach nur hart arbeiten und eine neue Spielkultur schaffen. Und das wird dann auch.
Ein schöner Rebuild mit euch allen. Und eine zweite deutsche Spielerin in Dallas auch.
Ja,
Luisa. Luisa, ja. Kennt ihr euch?
Ja, wir kennen uns. Wir haben im Winter in der Nationalmannschaft zusammengespielt.
Luisa Geiselsöder, ja. Ja.
Super Person, ja.
Cool. Ja, das hilft vielleicht auch beim Akklimatisieren in Dallas. Yeah. Dann hoffen wir einfach, dass die Saison einfach da auch bald starten kann. Und ja, wir hoffen einfach alle, dass Sport bald wieder zurückkehrt. Das geht uns allen auf den Sack einfach gerade. Aber es ist, wie es ist und es gibt wichtigere Dinge manchmal. Lass uns über dich als Spielerin auch mal sprechen. Du bist Lefty.
Ja.
Schließt aber doch sehr viel beidhändig ab. Also beidhändig mit der Rechten auch, meine ich, in dem Fall, weil sehr viele Scoop-Layups, die du da machst, super athletisch, auch mit rechts kein Problem. Also da habe ich mir kurz gedacht, hä? Weil es gibt ja manchmal Leute, die können auch mit rechts schreiben und werfen mit links so ungefähr.
Ja, das bin ich. Ich bin beidhändig.
Okay, siehst du. Ja. Siehst du. Aber das wirkt so natural und dann hast du diesen Dreier. Ja. Mit links. Okay, gut, das erklärt einiges. Wie würdest du dich sonst beschreiben, spielerisch, wenn man dich noch nie spielen gesehen hätte?
Super vielseitig, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast. Also ich meine, ich bin 1,92 groß und kann spielen halt wie ein Guard. Also ich kann dribbeln, Pick and Roll spielen, passe gerne, aber durch meine Größe und durch meine athletischen Vorteile kann ich halt auch super rebounden und zum Korb gehen.
Verteidigen?
Ja, dann kann ich halt einfach viele Leute auch verteidigen, weil ich halt auf allen Positionen spielen kann, ja.
Verteidigst du auch gerne, ist die mal die Frage.
Also ich score lieber, aber...
Das ist ehrlich.
Also ich bin da auch ganz ehrlich, ich finde es nicht schlimm, aber ich musste, klar, in Oregon musste ich auch sehr viel an meiner Defense arbeiten. Und aber da muss ich wirklich sagen, das hat mir mehr in Oregon gefallen als in Deutschland, dass die mehr auf meine Länge geachtet haben, weil in Deutschland ist halt dieses aggressive Touchen, Touchen hier, Touchen da, und das ist halt jeder immer einfach mir vorbeigegangen. Das war einfach nicht das für mich, und das habe ich dann echt in Oregon rausgefunden, dass ich einfach meine Länge benutzen kann und halt ein bisschen weiter weg von diesem kleineren Guard sein kann, weil sonst habe ich halt keine Chance, und das muss man halt einfach wissen, aber ja, nur so ein Punkt am Rande.
Ja, und die amerikanische Basketballkultur ist ja eher, sagen wir mal, scorer-orientierter, also in Europa ist einfach so. Trotzdem, du hast gestern auch bei Richard Jefferson gesagt, dass du Luka Doncic schon eigentlich siehst, seit er 16 ist, also bei Real Madrid noch. Mhm. Das hast du ein bisschen Euroleague auch geschaut, und also generell, was ist denn dein Lieblingsbasketball? Es gibt ja immer diese Glaubensfrage, europäischer versus NBA, WNBA und so weiter.
Das ist wirklich beide. Ich mag beide Spielarten, weil ich liebe Euroleague, weil es da ein bisschen, es ist halt aggressiver und es ist auch, ich weiß nicht, es kommt mir halt ein bisschen schneller vor, weil man mehr Setplays läuft und man hat weniger Chancen zu scoren, sage ich mal so. Ja. In Amerika ist alles viel athletischer, viel schneller, und man muss viel mehr mit seinem Körper machen. Also ich weiß nicht, als ich zum Beispiel in der Nationalmannschaft gespielt habe, fiel es mir so leicht zu scoren, weil ich die ganze Zeit aggressiv war und die ganze Zeit so völlige Scorer-Mentalität hatte. Die Deutschen zum Beispiel fehlt. Das fehlt vielen deutschen Frauen. Und in Amerika fehlt es vielen, diese Systeme zu rennen und
Basketball-IQ
zu spielen. Pick and Rolls sind da ganz groß, weil man das nicht so von klein auf lernt, weil man durch seine athletische Dominanz immer dominieren kann. Also ich mag beide Spielarten. Mir gefällt beides, aber ich kann mir echt vorstellen, dass wenn man jetzt nur in Amerika gespielt hat, dass es dann in Europa ein bisschen zu so stagniert ist. Aber auf jeden Fall beides gute Spielarten.
Ja, und welche Spielertypen haben an welchen hast du dich dann so orientiert? Oder wer waren deine Lieblingsspieler, als du aufgewachsen bist?
Ja, Lieblingsspieler waren immer Männer. Derrick Rose, weil ich auch immer nur Männer kannte. Derrick Rose fand ich immer super. Ja, klar, LeBron. Dann das erste Mal College, als ich geguckt habe, Jahlil Okafor. Aber dann
tragisch, fast tragisch.
Auf jeden Fall. Ja. Aber dann, als ich älter geworden bin, habe ich halt auch Frauenbasketball immer mehr geliebt, weil ich das erste Mal sehen konnte und mich halt auch mit denen identifizieren konnte. Ich meine, ich springe nicht hoch über zwei Leute und danke. Das ist einfach nicht, das ist einfach ein Fakt. Und dann habe ich mir Leute wie Candace Parker und Maya Moore angeguckt die ganze Zeit und wie die sich aufposten, wie die scoren. Das ist einfach besser anzuschauen, und das hat mir auch wirklich sehr viel geholfen.
Das heißt, du würdest auch empfehlen, weil es ist ja schon so, WNBA gefühlt in Amerika wird immer größer und hat einfach mehr Präsenz. In Europa ist es immer noch, wie man weiß, einfach, also ne, sagen wir so, in Deutschland. In Deutschland ist es einfach, ja genau, Deutschland immer ein spezieller Fall. Also wenn wir jetzt, sagen wir wollen Basketballfans für Frauenbasketball begeistern. Wen sollte man sich anschauen an Spielern? Jetzt einfach als Tipp, weil egal ob WNBA oder du hast ja schon zwei genannt jetzt oder Teams vielleicht auch.
Also ich würde wirklich einfach lokal anfangen. Ich würde in Berlin anfangen und mir Alba Berlin hat jetzt eine zweite Liga, ist das im Frauenbasketball? Ja. Die würde ich mir anschauen gehen. Ich würde meine Kinder nehmen und die zu den Spielen hinbringen. Dann, wenn die ein bisschen älter sind und halt alleine gucken können, würde ich auf jeden Fall immer Highlights vom College zeigen. Jetzt als mich einfach mal zum Beispiel zu nehmen, ich würde meinen Namen bei YouTube eingeben und dann kann man 1000 Videos angucken.
Kann ich bestätigen?
Und dann, wie bitte?
Kann ich bestätigen, ja.
Genau, ja. Und das fehlt halt auch in Europa, dass nicht so viel aufgenommen wird, dass es nicht so sensationell ist zu sehen, weil die Kameraarbeit fehlt. Ja. Deswegen, also live würde ich sagen, guckst dir lokal an, guck nach, mach ein bisschen Recherche, weil es gibt Frauenbasketballteams, guck dir die an. Dann auf YouTube, guck dir College-Spiele an. Ich meine, da gibt es auch andere Deutsche. Und dann kann man sich auch noch WNBA-Spieler angucken. Also der League Passing kann man sich gucken, kaufen im Sommer. Habe ich im Sommer auch Spiele angeschaut und das hilft einfach. Es hilft wirklich, wenn man mehrere Facetten vom Basketball anschaut.
Absolut, absolut. Und wer ist die beste Spielerin aller Zeiten, deiner Meinung nach?
Die beste Spielerin, wahrscheinlich Diana Taurasi.
Okay.
Die hat das Komplettpaket und hat auch in Russland 1000 Meisterschaften gewonnen und ja, auf jeden Fall.
Du hast ja auch einen Award bekommen, nach einer sehr berühmten Spielerin benannt.
Ja.
Jerry Miller als beste Small Forward letzte Saison. Ist natürlich auch ein klangvoller Name. Das ist ja das, wo man die Leute immer so ein bisschen catchen muss. Ah ja, das ist die Schwester von Reggie. Aber gut, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem. Dann ist es die Schwester von Reggie oder ist es die Spielerin so ungefähr? Weißt du, wie ich meine? Also deswegen finde ich es einfach super spannend, wenn man da jetzt mal aus erster Hand die Leute ein bisschen erziehen kann, was das betrifft, weil so viele deutsche Spielerinnen jetzt eben performen und einfach präsent sind. Deswegen wird das, glaube ich, super Spaß machen, wenn es dann weitergeht. Wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen mit deinen Ties zu LeBron James. Man hat dich auch gesehen mit dem T-Shirt, mehr als ein Athlet. More than an Athlete, die Geschichte ist relativ bekannt, sage ich mal. In Deutschland muss man es vielleicht manchmal noch erklären. Also eine Fox News Anchor Frau, dieses Shut Up and Dribble Zitat gesagt hat. Und dann entstand da so eine kleine Bewegung, also eine kleine Bewegung, bei LeBron ist nichts klein, deshalb. Wie kam es denn dazu? Also, dass du, das ist ja schon ein bisschen länger jetzt, oder?
Ja, also das ist jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre her oder so. Oder war das in meinem Freshman-Year? Ich weiß, bin mir nicht mehr so sicher, wann das passiert ist. Aber ich kann mich halt genau noch erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als ich das dann gesehen habe. Und ich glaube, seine Antwort war einfach perfekt. Das war die perfekte Medienkampagne für ihn und es war wirklich einfach perfekt, wie es gehandelt hat. Er hat dann More Than an Athlete draus gemacht mit Uninterrupted. Das ist eine Plattform, auf der sich Athleten äußern können über alles und halt über mehr als Sport. Die wollen auch als etwas mehr als nur ein Athlet gesehen werden. Und ich habe auch schon so viele, weil ich äußere mich sehr oft sozialkritisch. Rassistische Ideologien, also hasse ich komplett. Ich poste alles auf Instagram, bin auch sehr offen darüber und da kriegt man auch oft Nachrichten, ja, UConn hat das nicht gemacht und deswegen gewinnen die alle Meisterschaften, sowas halt, ne? So.
Okay.
Also es gibt einfach dumme Kommentare, aber das soll einen nicht abkriegen und dann finde ich es halt echt cool, dass ich jetzt mit denen zusammenarbeiten kann, diesen Hoodie entworfen konnte. Ich habe den halt mitdesignt mit denen, die Stoffe ausgesucht und da wird's, also der Hoodie, der dann auch auf den Markt geht, der wird noch ein paar kleinere Details haben.
Cool, also und mit dem deutschen Spruch drauf,
ja,
sozusagen.
Ja, genau.
Also das ist dein Ding, mehr als ein Athlet, ja, sau cool.
Ja, also es wird echt richtig cool, ich freue mich drauf und das ist echt eine coole Zusammenarbeit und da, ich glaube, das verbindet halt mich und LeBron und dadurch hat das irgendwie cool gefunden. Ja.
Wann kommt der Hoodie denn?
Das wird wahrscheinlich im Mai rauskommen.
Okay, sehr cool. Du hast auch irgendwann gesagt, ich glaube, das war auch bei Mark J. Spears, das passt einfach auch so gut zu dir, weil du eben mehr sein willst als eine Athletin, dass du eben interessiert bist an mehr als Basketball, an jeglicher Kultur, auch durch deinen Hintergrund natürlich. Und da war auch die Erzählung, als ihr mal das in einem Museum war, mit Muhammad Ali Ausstellung und
Ah ja, das war in Kentucky, ja.
In Kentucky war das, okay. Das heißt, ich meine, das ist immer schwer vorstellbar. Ich muss jetzt schauen, wie wir den Bogen spannen, weil das Thema natürlich in Deutschland auch sehr präsent ist. Du dann auch erwähnt hast in dem Artikel, dass du es in Deutschland gerade in deiner Teenagerzeit eben auch erlebt hast, was super schwer ist, immer aus meiner Position irgendwie zu beurteilen. Also deswegen kann ich die Frage nur offen stellen einfach.
Ja, klar, immer.
Ja. Weil ich es halt so gut finde, dass dann, das ist einfach legit dann.
Ja.
Du weißt, wie ich meine. Wie kann man sich das vorstellen? Du bist Teenagerin, du bist in Berlin. Berlin ist eine fucking Weltstadt. Da sind so viele Kulturen präsent und trotzdem erlebst du Alltagsrassismus?
Ja, also Alltagsrassismus, also jeden Tag habe ich es jetzt nicht erlebt, auf jeden Fall. Aber es kommt dann, die Frage, die mich am meisten nervt, ist, ah ja, woher kommst du? Ich so, ja, aus Berlin. Nee, woher kommst du wirklich? Es wird immer wieder darauf angespielt, dass du keine Deutsche bist, dass du nicht als Deutsch angesehen wirst. Man möchte immer das andere wissen. Ich sage auch sehr stolz, dass ich auch gambische Wurzeln habe, aber es geht halt wirklich einfach darum, dass man immer als nicht deutsch genug angesehen wird. Man ist niemals deutsch genug, wenn man schwarz ist. Und es ist einfach, oder türkisch. Ich meine, es geht auch meinen türkischen Freunden so, dass mein kleiner Bruder und seine Freunde im Supermarkt verfolgt werden von der Security, weil die aussehen, als würden die stehlen. Und mein Bruder stiehlt nicht. Ist einfach so. Dass, wenn wir im Zoo sind, muss ich von irgendwelchen älteren Herrschaften mir anhören, dass meine kleinen Brüder zurück ins Affengehege gehen sollen.
Ach, sowas. Komm.
Ja, also das gibt's alles. Oder dass Leute meine Haare anfassen, einfach so, weil es sich so flauschig anfühlt. Oh, das sieht ja so schön aus. Das macht man nicht. Ich würde niemals einer blonden Frau in die Haare fassen. Ist einfach so. Aber es passiert und ich finde, darüber muss man reden. So wie du jetzt zum Beispiel sagst, ach, niemals. Doch, es passiert. Aber man sieht es halt nicht, wenn man nicht selber davon betroffen ist. Und darüber rede ich halt ganz oft, darüber versuche ich auch Leute, also mit denen offen zu kommunizieren, aber wenn dann Antworten kommen wie, ach, es ist ja gar nicht so schlimm, dann ist es ist nicht so schlimm für dich.
Ja.
Für mich schon. Aber wie gesagt, also man muss einfach darüber reden. Mein Vater, der Afrikaner ist, der hat auch schon so oft Rassismus erlebt in Deutschland von der Polizei. Es ist nicht, in Deutschland ist es echt nicht perfekt. In Amerika ist es nicht perfekt. In China werden gerade Afrikaner vor die Türen gesetzt, weil die sagen, dass sie Coronavirus verbreiten. Es passiert überall auf der Welt. Ja.
Hattest du das Gefühl, dass es, also ich möchte schon anmerken, natürlich, man bekommt es mit in Deutschland. Es ist natürlich ein präsentes Thema. Natürlich bin ich jetzt auch nicht schockiert, dass es passiert. Es ist immer nur so, wenn du es halt so erzählt bekommst. Und was du jetzt auch angesprochen hast, diese Relativierung, ja, es ist nicht so schlimm. Ja, aber es ist, wenn es dich betrifft, dann ist es halt schlimm. So. Und das hat ja kein anderer zu entscheiden. Das wollte ich noch anmerken an der Stelle. Hattest du dann das Gefühl, dass es in Amerika dann anders oder besser ist? Oder weil, also wie war da dein Eindruck in der Hinsicht?
Also in Amerika sehe ich einfach mehr Leute, die so aussehen wie ich. Und da ist mir das erste Mal klar geworden, so, oh ja, krass, ich bin wirklich oft die einzige Schwarze in einem Klassenraum, was nicht schlimm ist, aber hier versteht man die Relation, wie es umgekehrt ist. Und dann habe ich auch immer mal gefragt, so, ja, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du die einzige weiße Person bist in einem schwarzen Raum und alle dich angucken für deine Haare, für deine glatten Haare, für deine Hautfarbe, ist es nicht schlimm, nichts Schlimmes ist passiert, aber wie würdest du dich fühlen, wenn du dich so beobachtet fühlst? Und genau so ist es. Aber ich meine, hier in Amerika, ich meine, hier gibt es so viel Rassismus, der sogar vom Präsidenten kommt.
Ja.
Und das ist einfach unglaublich. Ich meine, wirklich kann ich einfach mit der AfD vergleichen, völliger Bullshit, weil wie die Ausländer jetzt behandeln, die aus Syrien kommen, also deren Häuser werden zerbombt und die wollen ein Zuhause haben. Und da finde ich einfach, dass man Menschenverstand benutzen sollte und man muss sich einfach immer versuchen, in die Lagen zu versetzen. Wie würde man sich denn fühlen, wenn Berlin gerade zerbombt ist? Da flieht man auch. Deswegen sind die ganzen Amis ja auch hier, deutschen Amis hier. Ja. Aber ja, in Amerika ist es auf jeden Fall auch schlimm. Wirklich schlimm. Schwarzer Rassismus mit Sportlern auch. Die NFL ist super rassistisch.
Ich wollte gerade sagen, Colin Kaepernick war ja auch Teil des Movements dann und hat, genau, hat dafür hat bezahlt. Er hat keinen Job mehr, genau. Er hat dafür bezahlt. Ja. Also ist schon heftig, wenn man so überlegt und für seine Prinzipien eingestanden und quasi seinen Job verloren. So, okay.
Genau, also es ist echt krass, was heutzutage noch passiert. Aber zum Glück gibt es soziale Medien. Zum Glück kann man mehr darüber reden. Und ich denke auch, ich bin ein Optimist. Ich bin wirklich ein Optimist. Und ich glaube auch, dass es besser sein wird. So, je mehr Leute darüber reden, je mehr Leute am Küchentisch so ich weiß nicht, Unterhaltungen haben, die unbequem sind und nicht immer in nur diesem bequemen Bereich bleiben, dann wird das auch. Aber wenn, sagen wir jetzt mal, eine weiße Familie sich nur am Küchentisch darüber unterhält, oh, wir haben der Person und der Person geholfen, dann so, man muss immer auf sich selbst reflektieren. Wie hast du dich heute verhalten, dass es entweder nicht passiv-aggressiv auch war?
Ja.
Das passiert ja auch ganz oft so. Und in Deutschland benutze ich immer eher die Türken und Araber, weil ich bin in Schöneberg aufgewachsen und ich bin mit vielen Türken und Arabern aufgewachsen und da kann ich es einfach, daran sehe ich es einfach genauso. Und hier sind es halt die Schwarzen.
Du bist ja nicht mehr so oft in Deutschland. Wie erlebst du Deutschland dann, wenn du es besuchst? Also es sind ja mehr Besuche dann mittlerweile, vermute ich.
Ja, ich liebe Berlin. Ich liebe Berlin. So in anderen Teilen von Deutschland, vor allem im Osten, laufe ich nicht nachts rum. Ist einfach so. So, man fühlt sich unwohl, aber auch nur, weil ich aus Berlin komme.
Ja.
Darüber habe ich mich ganz oft mit Berlinern unterhalten und auch von anderen. Ich meine, in Freiburg war ich weiß nicht, ich kannte da kaum Afrikaner. Und das fand ich halt, da hat mir einfach ein Stück so gefehlt.
Mhm.
Aber ich meine, ich fühle mich wohl in Deutschland. Ich liebe Deutschland und ich liebe vor allem auch Berlin und meine Nachbarschaft. Ich habe Freunde von jeder Herkunft. Und ich denke, das macht mich auch einfach zu einer offenen Person, dass man einfach offener und halt auch über andere Kulturen lernt. Es ist nicht okay, wenn man nur deren Essen isst und nichts von denen weiß und sich nur über die beschwert.
So. Ja, also. Ja, so ein bisschen Empathie würde.
Ja.
Ja, guter Punkt. Weil das ist halt das Bequemste dann, ja. Ja, da fehlt einfach so eine Grundempathie. Das finde ich auch manchmal faszinierend. Oder das ist halt so eine Grundignoranz dann auch. Na. Und wie würdest du dein Verhältnis zu Gambia beschreiben?
Gutes Verhältnis ist halt immer so Heimweh. Weil, also mein Vater kommt ja aus Gambia und wir haben Gambia vor 3 Jahren besucht und ich habe halt kaum Zeit, dahin zu gehen, weil Berlin sehe ich halt als mein Zuhause.
Und es ist halt verdammt weit auch.
Egal sehr von, weit, ja. Genau. Aber es ist super, die Menschen sind so nett, ist halt ein armes Land, aber es gibt trotzdem, weißt du, sehr viele schöne Flecken und Gambia ist wirklich einfach super toll, der Strand. Das ist schön. Ich würde einfach mehr Leuten sagen, ja, macht Urlaub in Afrika, es ist nicht schrecklich. Ihr braucht keine Angst zu haben, aber es ist halt auch ein Zuhause für mich, deswegen, ja.
Ja, Afrika fehlt tatsächlich auch noch auf meiner Liste. Gut, dass du sagst. Also ja. kannst du auch eine Tourismusbeauftragte werden.
Ja, das wollte ich echt mal. Nee, aber ich meine, ich sag ja nur, ich war auch noch nie in Asien, so.
Ja.
Da will ich halt auch unbedingt mal hin. So, man muss auch, ja nicht überall hingehen, aber...
Nee. Also,
einfach nur mal offen sein.
Ja, ich war bei der Basketball-WM jetzt. Aber war kürzerer Trip als geplant, weil...
Ja.
Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber wir sind leider in der Vorrunde raus.
Das ist so schrecklich.
Ja, hast du es gesehen? Hast du mit... Dennis Schröder hat ja auch gambische Wurzeln. Mhm. Habt ihr Kontakt oder kennt ihr euch schon?
Ja. Mhm. Ja, wir hatten jetzt Kontakt in diesem Jahr nach dem Nike-Event in Berlin. Ja, ist natürlich richtig cool, jemanden zu kennen, der auch gambische Wurzeln hat, weil das Land super klein ist. Aber es gibt echt viele Gambier in Deutschland und ich finde das immer cool, wenn man halt irgendeine Gemeinsamkeit hat in einer Sportart, wo man halt immer die Minderheit ist.
Ja.
Aber ja, ist ganz cool. Also gefällt mir auf jeden Fall und super Spieler.
Extrem guter Spieler.
Sehr gut.
Ja, wow, das ist so schnell in echt. Ich habe ihn so oft in echt dann spielen sehen. So, das ist macht richtig Laune. Okay, was habe ich hier noch stehen? Also ich hoffe, du musst auch sagen, wenn du wieder los musst.
Mhm. In 10 Minuten, in 12 Minuten habe ich mein nächstes Interview.
Ach komm, dann solltest du auch noch durchschnaufen können. Dann lass uns abschließen, auch noch einmal über die Jordan-Doku sprechen. Ich weiß, du hast sie gesehen. Yeah. Was ist... Oder sagen wir mal so, was ist das, was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist?
Seine Mentalität gewinnen zu wollen.
Ja.
Die sehe ich einfach in mir. da würde ich wirklich einfach Leute sagen, ja, passt drauf auf, wie er da redet und wie man einfach als Leader, also wirklich kommunizieren muss. Man muss so eine Dominanz haben und man muss, es ist halt nicht immer nur nett, man hört sich völlig bescheuert an, wenn man das so sagt und völlig gemein, aber es ist so. Und viele, das weiß ich noch von früher, als ich von den Jungs kam und dann zu den Mädchen kam, war das halt so, boah, übertreib doch nicht. Aber man muss immer übertreiben, man muss immer hart arbeiten, man muss im Spiel einfach übertreiben und immer One-on-One spielen. Den Mädels würde ich sagen, ja, spielt mehr One-on-One und zockt ein bisschen mehr.
Ah ja, guter Punkt, ja.
Ja, und den Typen würde ich sagen, lass die Mädels mitspielen.
Ja.
Aber ja, das wäre so mein Punkt zu der Doku, dass seine Mentalität einfach echt krass ist.
Ja, Wahnsinn, gerade in diesen jungen Jahren. Also da als Rookie ins Team kommt und nach 2 Wochen alle Bescheid wissen, okay, das ist jetzt der neue Mann.
Der Hustle, das ist schon krass. Ja,
absolut. Satu, ich sage vielen, vielen Dank.
Danke.
Wir harren jetzt einfach mal der Dinge, gehen davon aus, dass wir bald wieder Sport haben können und dann können wir nochmal ein Update machen, wie es so gelaufen ist.
Sehr gerne.
Die erste Zeit. Ja, würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir nur das Beste, gesund bleiben. Und eine gute Zeit. Du bleibst jetzt in Oregon, ja?
Also ich bleibe jetzt ein bisschen noch in Oregon, solange ich noch keine Trainingsmöglichkeiten in Dallas habe. Und dann gehe ich halt dorthin, sobald ich trainieren kann.
Okay, alles klar. Dann alles Gute. Und Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Grüße aus Deutschland. Und
Grüße zurück.
Vielen Dank. Mach es gut. Ich richte es aus. Wir richten es aus. Okay, cool. Mach's gut. Ciao.
Ciao.